Und dann durfte ich ihn dann zum ersten Mal auf den Arm nehmen.
Wobei man dazu sagen muss, dass wir nach ungefähr 10 bis 15 Minuten gefragt wurden, ob denn jetzt die Geräte ausgeschaltet werden können.
Ja, das stimmt.
Sprachraum, das Mikro für dich. Ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste zu Gast. Sie sind musikalisch, kreativ, ein Liebespaar, ein Ehepaar, ein Dreamteam als Eltern. Und wenn man auf dem Dachboden einen Boxsack entdeckt, checkt man, dass dieser ihr und nicht ihm gehört. Beide schreiben und produzieren Songs, wohnen mitten auf dem Land und zwar hinter der Kuhweide rechts rein und beherbergen uns, wenn wir hier im Studio diesen Podcast aufnehmen. Hallo Judith.
Hallo.
Hallo Simon.
Hi.
Wie schön, dass ihr zwei heute hier vor dem Mikro seid. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich.
Ja, danke.
Danke.
Für euch stehen eure Lieblingsgetränke schon bereit. Ein heißer Kaffee für dich, Judith.
Danke.
Und eine kalte Cola. Original für dich, Simon.
Sehr gut, danke.
Ich habe mal ein paar Sätze vorbereitet, die ihr gerne ganz spontan vollenden könnt, so wie es eurem Herzen nah ist. Okay, ist egal, wer antwortet. Ihr seid ja ein eingespieltes Team. Los geht's. Als ich dich das erste Mal gesehen habe.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir beide mal heiraten.
Ich auch nicht.
Sehr schön. Das heißt, wie lange ist das jetzt her? Wie lange seid ihr verheiratet?
8 Jahre.
Genau.
Stark.
Aber das erste Mal getroffen, wann haben wir uns? Das war im Worship-Café in Ennepetal.
Ja. Ich weiß, ein krasser Musiker.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht habe, so richtig.
Aber du erinnerst dich noch dran.
So, grob.
Ja. Und du auch.
Ja.
Ich glaube, mir sind Judith Stöckelschuhe hängen geblieben.
Im Gedächtnis.
Im Gedächtnis.
Okay.
Also,
genau. Okay. Zweiter Satz. Wenn wir das nächste Mal wirklich nur Zeit zu zweit haben, würde ich gerne
essen gehen.
Ebenfalls.
Mit dir zusammen kreativ zu sein, bedeutet für mich
sehr viel, mich fallen lassen.
Ja, einfach eine gemeinsame Begabung auch ausleben, das Teilen.
Neues zu erschaffen, also halt Musik.
Mhm. Und heute seid ihr auch zusammen hier.
Ja.
Letzter Satz. Heute hier zu sprechen ist
aufregend.
Interessant, weil man sonst nur auf der anderen Seite sitzt und nur die Technik bedient.
Ja, also Simon ist ja wirklich Multitasking. Wir sitzen hier mit 3 Mikros, 3 Menschen, 3 Mikros und im Background läuft, was läuft im Background? Der Computer, würde ich jetzt sagen.
Ja, Computer, Cubase, Mischpult, alles Mögliche.
Und ihr seid alle dabei und dürft zuhören, wie wir alle. Hey, schön, ich freue mich. Denn es ist wirklich ganz, ganz besonders, dass wir heute hier von euch hören dürfen. Denn ihr zwei seid Eltern von 3 wundervollen Kindern. Und euer zweites Kind, der Jona, ist bereits im Himmel. Heute, während wir uns hier sehen und sprechen, ist sogar sein Geburtstag. Also der Tag, an dem Jona geboren ist. Was habt ihr erlebt?
Oh, sehr viel.
Also wir haben ja schon einen Sohn, den Manuel. Und wir haben uns für den Manuel ein Geschwisterchen gewünscht. Und ja, ich bin dann auch schwanger geworden. Und diese Schwangerschaft war aber von Anfang an von einem sehr traurigen Gefühl begleitet. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Also dieses Kind wird nicht lange leben. Das war ein Gedanke, den ich von Anfang an hatte. Und ich war ganz traurig darüber und habe immer gedacht, wieso habe ich diesen Gedanken? Mhm. Also es gab nie Anlass dazu. Alle Untersuchungen waren immer in Ordnung. Und trotzdem war es ein Dauerbegleiter.
Ja.
Und ja, irgendwann, also meine Familie, Simon, haben mich dann auch irgendwann ermutigt, dass es ja immer alles in Ordnung ist und dass ich das vielleicht dann einfach so annehmen soll. Und dann waren wir in der 30. Schwangerschaftswoche irgendwann zu einer Untersuchung. Und da fand die Frauenärztin dann die Länge des Oberschenkelknochens auffällig und hat uns zur Feindiagnostik überwiesen. Und ich hatte dann Glück, an dem Tag hatte gerade jemand einen Termin abgesagt. Man ist ja doch auch emotional dann schon etwas in Aufruhr, wenn man so
Klar.
hört, irgendwas stimmt nicht. Und dann konnten wir am gleichen Tag noch nach Köln fahren. Der Simon ist dann von der Arbeit her auch direkt nach Köln gekommen. Und da sind wir in dem Pränatalzentrum an einen total empathischen Arzt geraten, der sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen hat. Er hat sich alles angeschaut, hat auch anfangs sehr viel gesagt, da ist dieses Organ, da ist das in Ordnung. Und dann wurde er immer stiller und hat ganz lange immer am Herz geguckt und gesucht und hat uns dann irgendwann gesagt, ihr Sohn hat einen ganz schweren, seltenen Herzfehler.
Er hat uns vorher aber erstmal noch rausgeschickt. Also der hat noch eine Pause gemacht. Der hat Untersuchungen gemacht, dann durften wir rausgehen, erstmal nochmal warten. Wiederkommen hat er nochmal eine Untersuchung gemacht. Also bis er sich sicher war, dass das, was er findet, dass das auch halt tatsächlich so ist. Also der war sehr empathisch und hat sich wirklich viel Zeit genommen.
Ja, man hat gemerkt, dass ihm das auch nahe ging. Und dann hat er eben gesagt, dass diese Art von Herzfehlbildungen, dass das extrem selten ist, aber dass das eine sehr schwere Operation auf jeden Fall auch wäre und dass wir nur in einer Spezialklinik oder in einer Klinik mit einer speziellen Versorgung entbinden können. Und diese Art von Herzfehlbildungen können auch nur 5 Ärzte irgendwie in ganz Deutschland operieren.
Ja.
Einer davon sitzt in Aachen und Aachen hat da wohl einen ganz guten Ruf. Und dann wussten wir, okay, also wenn irgendwas ist, müssen wir schauen, dass wir irgendwie nach Aachen kommen.
Aachen, das heißt, wie weit, von welcher Entfernung sprechen wir von eurem Wohnort bis nach Aachen?
1,5 Stunden, genau.
Aus Uniklinik in Aachen.
Mhm. Ja, und hast auf jeden Fall, als wir das erfahren haben, erstmal so ein bisschen umgehauen. Also es war erstmal ein Schock.
Ja.
Ich habe natürlich immer dieses Gefühl gehabt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Dann habe ich gedacht, okay, also stimmte das wohl offensichtlich ja doch. Mein Gefühl passt jetzt zur Situation so ein bisschen. Und ja, dann waren die nächsten Tage sehr traurig, weil wir uns natürlich Gedanken gemacht haben, wie wird das werden, wenn wir dieses Kind auch auf die Welt bringen. Der Manuel, unser Sohn, war ja auch noch klein und uns war klar, das wird bedeuten, wir werden viel auch nicht zu Hause sein. Er wird viele Operationen gebrauchen und wie wird das alles werden? Also es waren auf jeden Fall Sorgen und natürlich auch Sorgen um unseren Sohn, der noch nicht geboren war. Irgendwann so um die 33. Schwangerschaftswoche ging es mir gesundheitlich nicht gut, habe ich Fieber gekriegt und am nächsten Morgen hatte ich Blutungen und bin zur Frauenärztin gegangen, weil ich auch gedacht habe, oh nein, der darf auf keinen Fall früher kommen, weil er muss ja auch ein bestimmtes Gewicht haben, damit er operiert werden kann. Und ja, die hat dann Untersuchungen gemacht und hat mich direkt mit dem RTW nach Aachen geschickt.
Nee, du bist nach Remscheid noch gekommen. Ich bin von der Arbeit nach Hause, also direkt zu dir gekommen, zur Frauenärztin. Und dann haben die mich im Rettungswagen geholt, nach Remscheid. Im Remscheid haben die nochmal 2, 3 Untersuchungen gemacht.
Und dann haben die gesagt, das ist denen zu heikel und haben mich direkt nach Aachen weiter überwiesen. Mhm. In Aachen wurde dann ein Corona-Test gemacht, der war positiv und ab diesem Zeitpunkt wurde ich quasi isoliert.
Genau, das ist jetzt 3 Jahre her, also 2022 war das.
Genau.
Das heißt so gerade, ich sag mal zum Ende von Corona hin, wobei im Krankenhaus, das wurde da alles noch sehr, sehr extrem gehandhabt.
Noch eigene Regeln intern.
Genau, und Security vor der Tür und alles Mögliche.
Okay, und was heißt also isoliert? Also jetzt, also von dem, was du beschreibst, du hattest schon das Bauchgefühl oder Herzgefühl. Dann in der 30. Woche gab es dann eine Diagnosesuche und auch eine Findung. Das war ja wirklich trotz allem wahrscheinlich echt ein Schlag, ne? Und das ist auch gesagt, also Schock, ne? Hast du auch gerade gesagt. Dann die Perspektive, wir haben ein kleines Kind, Aachen, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, sowieso Corona-Zeit, so oder so. Und in der 33. Woche dann Fieber, eine Blutung, hier direkt ins naheliegende Krankenhaus, die verlegen dich und dann ist der Test positiv. Der Corona-Test positiv und du wurdest isoliert. Wie? Wie war das?
Also jetzt erstmal, anfangs war ich ja noch im Kreissaal zur Überwachung und danach wurde ich eben auf ein Zimmer gebracht und durfte dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Auf unbestimmte Zeit auch erstmal. Das Fenster ließ sich nicht öffnen. Ja. Also die haben ein hausinternes Lüftungssystem und weil ich natürlich aufgrund meiner Erkrankung nicht so gut Luft gekriegt habe, hatte ich halt schon ziemlich auch das Bedürfnis nach Frischluft mal.
Klar, und du warst auch hochschwanger.
Genau, richtig. Und ich habe auch zwischendrin immer mal gesagt, ich müsste mal an die frische Luft, ich brauche frische Luft. Und das hat man mir aber verweigert. Also die haben gesagt, das geht nicht.
Als wir angekommen sind, war es auch erstmal so, dass wir eigentlich noch auf einen Termin gewartet haben für eine weitere Diagnostik, also eine weitere Untersuchung bei einem Spezialisten aus Aachen. Der sollte dann eigentlich am nächsten Tag, also als wir angekommen sind, am Tag danach stattfinden. Ich hatte ja kein Corona und ich habe mich dann in den Kreissaal in Corona-Schutzausrüstung hier irgendwie die ganze Nacht, bin ich dann bei Judith geblieben, damit sie nicht alleine ist. Und am nächsten Tag haben wir dann immer zu gewartet, wann dieser Termin stattfindet und der ist einfach ausgefallen. Und ich habe mir in dieser Nacht Corona selber geholt natürlich, weil ich auch dann bei Judith geblieben bin, musste dann nach Hause. Wir haben in der Zeit auch die Nachricht gekriegt von unseren Schwiegereltern, wo der Manuel zu der Zeit war, dass er auch sehr krank geworden ist, nämlich mit Erbrechen und Fieber und zwar richtig übel. Das heißt, ich bin dann von Aachen nach Hause zu Manuel, Judith allein in Aachen gelassen. Genau. Und am nächsten Tag danach, also nochmal, hatte ich halt auch Corona und bin auch nicht mehr ins Krankenhaus reingekommen, weil ja auch Security vor der Tür stand und die Tests halt positiv waren und dann ging es halt nicht. Und von da an war Judith halt komplett alleine in Aachen.
Das heißt, ihr wart auch isoliert voneinander?
Wir waren isoliert voneinander. Ich durfte aber auch so keinen Besuch empfangen, also auch nicht jetzt unter Schutzmaßnahmen oder so. Also es durfte kein Mensch zu mir kommen. Also
auch keine, ohne Corona-Erkrankung durfte keiner kommen?
Nein, niemand. Also das heißt, ich war wirklich die ganze Zeit alleine, ohne irgendwie einen direkten Beistand, der irgendwie kommen durfte. Ja. Das war in der Zeit natürlich auch so, dass es dem Jona im Bauch dann nicht gut ging. Es wurden sehr viele CTGs gemacht. Ich habe teilweise wirklich 4-5 Stunden am Stück am CTG gelegen, weil immer eben Auffälligkeiten waren. Mhm. Und die wollten ihn natürlich so lange wie möglich im Bauch lassen, weil das natürlich für ihn eigentlich besser ist, dass er noch ein bisschen reifer vielleicht wird. Dann hat sich in der Zeit bei mir eine ganz schwere Schwangerschaftsvergiftung entwickelt. Ich konnte mich ja auch nicht wirklich so richtig bewegen. Und in einer Nacht ist das dann zum akuten Notfall geworden. Da habe ich ganz, ganz starke Kopfschmerzen gekriegt. Hatte eben mehrmals gefragt, auch nach Schmerzmittel oder irgendwas. Genau, und es hat nichts geholfen. Und dann haben die den Blutdruck gemessen und der war
hoch.
Entgleist. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, das geht nicht, wir müssen den jetzt holen. Und dann quasi haben sie mich in den OP gebracht. Ja, und dann musste der Kleine dann per Notkaiserschnitt geholt werden. Unter Vollnarkose haben die das dann gemacht, weil es auch schnell gehen musste. Und
das heißt, wie lang war der Zeitraum, als du in der 33. Woche ins Krankenhaus gekommen bist und dann bis hin zum Notkaiserschnitt?
Das waren 7 Tage.
7 Tage.
Also diese 7 Tage war ich ja auch komplett alleine schon.
Ja.
Also ich habe zwar viel auch telefoniert, aber es war auch so, dass ich wirklich sehr verzweifelt war darüber, dass ich halt auch nicht mal, ich kann dem nicht entkommen, ich kann nicht rausgehen, um mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, sondern ich muss immer in diesem Zimmer bleiben. Ich kann da einfach nicht raus und bin immer zu konfrontiert mit dem, ohne irgendwie mal,
mit jemandem zu sprechen, zu hören, frische Luft zu schnappen.
Genau,
ne?
Genau, richtig.
Ist es denn so, dass von dem Medizinpersonal, sind die denn reingekommen? Und haben sich Zeit genommen zu den Untersuchungen?
Ja,
also
zu den Untersuchungen, aber die haben natürlich auch geschaut, dass sie dann schnell da rauskommen. Ja, also
in der Zeit kamen immer wieder neue Diagnosen dann auch, ne? Also wurden ja immer wieder Tests gemacht, dann hieß es mal, oh, jetzt müssen wir ihn schon holen. Aber wir haben gar keinen Platz hier auf der Entbindungsstation. Also wenn der jetzt geholt werden muss, dann müssen wir nicht nach Köln verlegen. Und das war für uns auch so, unser Arzt aber aus Köln, also aus dem Pränataldiagnostik, der hatte gesagt, wenn, dann müsst ihr nach Aachen oder nach Bonn. Weil das sind die beiden einzigen Krankenhäuser im Umfeld, die diese Operation nach der Geburt auch hinkriegen können. Und das war ein komplettes Durcheinander. Judith allein in Aachen. Ich durfte halt nicht hin. Ich war hier zu Hause mit meinem Sohnemann alleine. Hatte zwischenzeitlich auch schon mal mit einem Anwalt tatsächlich telefoniert, weil Judith halt einfach da gefangen gehalten wurde. Der sagte aber zu mir, also er kann das verstehen. Er hat gerade viele andere Fälle auch mit Thema Sterben in der Corona-Zeit. Das Problem ist, dass ich zu dem Zeitpunkt ja von dem Krankenhaus auch noch was wollte. Nämlich, dass die sich irgendwie medizinisch um meine Frau kümmern. Das heißt, hätte ich da Druck gemacht über einen Anwalt, um das irgendwie zu biegen, wäre das vielleicht nicht positiv geworden. Also ich meine, es ist insgesamt alles ziemlich schlecht gelaufen.
Nur nochmal auf Verständnis halber, warst du auch in dieser einen Woche, also bis hin zum Notkaiserschnitt, du Simon, weiterhin positiv?
Ja.
Und du, Judith, auch bis dahin weiterhin positiv? Haben die dich jeden Tag getestet?
Nein, ich habe hab darum gebeten, dass ich Tests machen darf, um mich frei zu testen oder irgendwas. Und das ist aber mir auch verweigert worden. Also ich habe keine Möglichkeit gehabt, irgendwie aus der Isolation zu kommen. Und da war ich ziemlich verzweifelt drüber, ja, weil ich so gedacht habe, ich will hier raus. Ich kriege keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen.
Und gleichzeitig bleibst du ja auch da, weil du auch dein Kind schützen möchtest, genau, euer Kind schützen möchtest. Ja. Ne? Also wenn du warst ja nicht in dem Sinne eingesperrt, dass die Tür abgeschlossen war,
das nicht,
sondern
nein,
du warst völlig isoliert. Und wenn man von außen betrachtet, nur die Stichworte hört, Corona-Test ist positiv, es gibt Auflagen, ich möchte mich gerne freitesten, dann würde man proaktiv irgendwie schauen, wie kann ich mich freitesten, wenn man nicht schwanger ist, aber hier sorgt man ja für einen weiteren Menschen und zwar für euer Baby. Ne?
Ja.
Und das hat dich auch da gehalten, so
ja,
dass Jona bestmöglich versorgt ist, so,
ja,
ne? Und unter Beobachtung,
ja,
ist. Und für dich, Simon, wie ist das für dich als Mann? Du bist mit deinem Sohnemann zu Hause, deine Frau ist anderthalb Stunden entfernt isoliert allein und du hast sogar den Anwalt konsultiert. Was hat das mit dir gemacht?
Oh, ziemlicher Horror war das eigentlich. Also ich bin so ein bisschen wie so ein Tiger, sag ich mal, in so einem Käfig irgendwie durch die Wohnung. Ich sag mal, ein bisschen positiv war in der Situation, dass der Manuel da war. Weil wenn man eine Aufgabe hat in so einer schweren Situation, dann ist man zwischendurch auch ein bisschen abgelenkt.
Mhm.
Aber an sich, ich hätte hier die Wände hoch und runter gehen können. Und ich weiß auch, ich hatte einmal mit einer Schwester telefoniert, weil es Judith so schlecht ging. Und sie hatte auch zwischenzeitlich mal irgendwann gefragt, ob es halt seelischen Beistand gibt. Der wurde irgendwie auch verwehrt. Und mir wurde am Telefon gesagt, man könnte ja Medikamente dagegen geben. Hab ich gedacht, ihr habt, also ja, mhm, kann man, genau.
Ja. Ja.
Also wie kann man sowas machen in so einer Situation, wo man genau weiß, was die Ursache ist, das versucht mit Medikamenten runterzudrücken. Also das ist, ja, kann ich nicht verstehen.
Man merkte Schweigen, weil da fehlen dann wirklich die Worte, ja. Wie ging es dann weiter? Also das war der Notkaiserschnitt. Konntest du noch Simon informieren? Hey, ich muss jetzt in den OP. Also wusstest du parallel, dass das jetzt der Moment da ist?
Das war verrückt. Das war ja nachts. Ich bin irgendwann aufgewacht, hatte so Sirenen im Kopf, wie vom Fliegeralarm irgendwie. Und dann kurze Zeit später hatte Judith angerufen und gesagt, dass er halt so Kopfschmerzen hat. Und habe ich gesagt, ja, dann hol doch nochmal irgendwie eine Schwester, klingel nochmal, dass das geklärt wird. Und dann hat mich später, ein paar Minuten später, hat dann das Krankenhaus angerufen und gesagt, ja, wir müssen das Baby dann jetzt holen. Und dann ist man natürlich komplett unter Strom, wenn man weiß, so, jo.
Mhm.
Der Sohn wird gerade geholt im Notkaiserschnitt und du bist halt anderthalb Stunden entfernt, kannst gar nichts machen. Selbst wenn du da wärst, kommst du nicht rein, weil Security vor der Tür steht.
Und das im Jahr 2022.
Mhm.
Ja.
Ja, um 4.44 Uhr haben sie den dann geholt. Mhm. Ich hatte noch auf jeden Fall darum gebeten, dass sie irgendwie ein Foto machen. Genau, dann war er halt geboren, aber ich habe ihn nicht gesehen. Also der wurde direkt mitgenommen und auf die Intensivstation verlegt. Ja, dann hat man mir gesagt, sobald ich aber in der Lage bin aufzustehen, würden sie mich zu meinem Kind bringen. Das wurde aber dann nicht gemacht.
Ja.
Ich bin schnell aufgestanden. Direkt am gleichen Tag, glaube ich, noch nach dem Kaiserschnitt, ne?
Ja.
Du hattest gebeten, dass sie ein Foto machen. Haben sie ein Foto
gemacht?
Das
haben sie gemacht. Das heißt, ich habe zumindest gesehen, kurz wie er aussieht nach der Geburt, ja.
Das haben sie das ausgedruckt?
Und nee, ich habe ihnen mein Handy gegeben und die sollten damit ein Foto machen.
Und dann hattest du das digital, also als du aufgewacht bist und ein bisschen zu dir gekommen bist,
ja,
in deinem Zimmer wahrscheinlich wieder, also erstmal im Kreissaal oder?
War im Kreissaal, weil ich hatte ja auch diese Schwangerschaftsvergiftung, mhm, und es war alles sehr, sehr kritisch. Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und es war wirklich alles sehr kritisch und gedacht habe, oh nein, jetzt muss ich ja auch noch sterben. Und das war auch noch zwei Tage, dass das wirklich sehr, mhm, also sehr schlecht aussah, aber also weil die Schwangerschaftsvergiftung sich noch weiterentwickelt, mhm, hatte und dann ging es langsam besser.
Mhm. Also, es war ein akuter Notfall für dich und somit,
ja,
auch für Jona.
Ja.
Und das ist auch bei einer Schwangerschaftsvergiftung, kann das auch noch nach der Geburt,
ja,
weiter da sein.
Genau.
Das heißt, die ersten zwei Tage war auch noch bei dir,
ja,
Angst,
Also Angst
um
war
dich,
das
oder
gar nicht. Ich habe nur so, also
das Gefühl.
Ich war einfach nur so der Gedanke so. Das ist eigentlich ein bisschen paradox, aber einfach so. Oh nein, jetzt muss ich auch noch sterben. Mhm. Aber dann ja.
Wobei es ja auch schon kommuniziert war, dass es sehr kritisch ist, ne?
Bei ja, dir.
Ich hatte auch schon echt Sorge zu Hause, dass ich halt das Kind und dich verliere und dann mit Manuel alleine bin irgendwie.
Und bis dahin, es wurde immer noch keiner zu dir gelassen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass du auch schwer erkrankt warst zu dem Zeitpunkt.
Nee.
Und der Jona auch auf der Intensivstation lag.
Ja.
Kein Angehöriger. Es gibt ja wahrscheinlich, gab ja wahrscheinlich welche, die nicht an Corona erkrankt waren in eurer Family.
Ja, nee, es durfte keiner kommen. Also das wurde, wurde nicht zugelassen.
Und wisst ihr die Begründung? Oder?
Die haben hausinterne Regeln gehabt und da war halt ein...
Es wollte auch keiner was falsch machen. Es gab diese Regeln, also hält sich jeder dran.
Okay.
Genau.
Okay.
So. Ja. Und dann war er halt entbunden. Dann irgendwann war ich auf meinem Zimmer zurück dann. Mhm. Und ja, dann haben mich zwischendrin immer mal die Ärzte angerufen und haben gesagt, was sie jetzt noch alles festgestellt haben. Und dann habe ich immer so gedacht, so, oh nein, das war immer eine Hiobsbotschaft nach der anderen, wo man so gedacht hat, so, oh nein, dem Kind geht's total schlecht.
Ja.
Und das Kind weiß nicht, dass wir Eltern eigentlich zu ihm hinwollen. Das ist alleine und hat vielleicht Angst und niemand ist da.
Ja.
Und das war ein ganz schlimmer Gedanke für uns als Eltern. Mhm. Einfach, ja, nicht für das Kind da sein zu können. Und irgendwann war dann ein Tag, mein Vater war nicht Corona-positiv, der hat sich dann durchgesetzt und ist, da war ich glaube ich schon 9 Tage in Quarantäne, und hat dann eben gesagt, wenn das Personal ohne, also mit Schutzmaßnahmen reingeht und er negativ ist, dann kommt er jetzt auch da rein. Da hat er sich durchgesetzt und ist dann auch gekommen. Und das war auch gut, weil an diesem Tag kamen die Ärzte aus allen Abteilungen und standen in meinem Zimmer plötzlich und haben uns mitgeteilt, dass bei dem Jona Trisomie 13 festgestellt wurde. Auch wenn man es ihm überhaupt nicht angesehen hat, er sah einfach aus wie ein normales Kind. Und dass er sterben wird. Und das war erstmal so ein, oh Gott, also das war so der Super-GAU. Ich habe mich in den Tagen davor natürlich auch mit sowas beschäftigt, habe aber immer gedacht, nee, also das würde ja nicht passen, weil, weiß ich nicht, ich habe immer irgendwelche Argumente gefunden, warum eben irgendwie sowas nicht zutreffen könnte.
Mhm. Und wir hatten ja erstmal die Diagnose schwerer Herzfehler, nicht Trisomie.
Genau.
Zum Verständnis, bis dahin, bis die Ärzte an deinem Bett standen und das gesagt haben, hattest du ihn bis dahin schon gesehen?
Nur auf dem Foto.
Weiterhin nur auf dem Foto.
Ja.
Wurde da nochmal ein Corona-Test von dir gemacht in dieser Zeit?
Nein.
Und wie lange war der Zeitraum zwischen der Entbindung, dem Notkaiserschnitt und dass dein Papa sich in voller Montur auf den Weg gemacht hat und dort auf der Matte stand?
3 Tage.
Und an dem Tag war auch dann der Tag, wo die Ärzte gekommen sind und erzählt haben, der Jona hat Trisomie 13.
Und wird sterben. Und das war natürlich ein Schock. Es hat mich natürlich auch wieder daran erinnert, dass ich gedacht habe, ich habe von Anfang an immer dieses Gefühl gehabt, es ist irgendwie ja, etwas nicht okay und dieses Kind wird nicht lange leben. Jetzt hat es natürlich total gepasst zur Situation, dieses Gefühl. Aber ja, das war natürlich ein Schock. So, in dem Moment waren sie wirklich auch sehr empathisch. Mir wurde auch angeboten, quasi, ob ein Seelsorger geschickt werden soll. In dem Moment habe ich es abgelehnt, weil mein Vater ja auch da war.
Mhm.
Und ich quasi dann auch erstmal eine Zeit für mich brauchte, um erstmal zu verdauen, was ich da gerade gehört habe.
Judith, wie schafft man das denn? Du bist immer noch in dem Zimmer. Du hast immer noch nicht den Jona persönlich gesehen, im Arm gehalten. Selbst noch geschwächt. Dein Mann ist nicht da. Der Manuel ist auch zu Hause. Und dann kommen die Ärzte und sagen sowas. Es ist immer noch kein Corona-Test gemacht worden, ob du da mal raus kannst. Wie auch immer. Wie hast du diesen Moment überlebt, dass du heute hier sitzt?
Also es war sehr schlimm. Ich hatte auch richtig Angst vor der Nacht. Ich hatte Angst vor den Gefühlen, vor dem, was auf uns zukommt, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich kann das nicht aushalten, mein Kind zu verlieren. So. Und ich habe dann nachts tatsächlich auch nach einem Seelsorger gefragt, weil ich wirklich auch, es ging mir nicht gut. In der Dunkelheit geht es einem ja dann immer noch mal schlechter mit den Gefühlen. Und da hat man mir gesagt, die haben keinen. Ich so, aber sie haben mir doch gesagt, sie ist 24/7 Notfallseelsorger da. Nee, ist keiner. Gibt's nicht.
Wieder alleine.
War ich wieder alleine und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und dann hat man mir gesagt, man könnte ja einen Psychiater schicken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was macht der? Der gibt mir Medikamente. Und dann kam aber später tatsächlich ein Arzt zu mir, also der Arzt, der den Jona entbunden hat, und hat halt gefragt, ob ich suizidal bin. Das war ich nicht. Und hat einen Satz zumindest gesagt, der mir in dem Moment sehr geholfen hat. Ihre Gefühle sind der Situation völlig angemessen. Und da habe ich gedacht, endlich jemand, der es ernst nimmt, dass das, was halt ich fühle, völlig zur Situation passt. Ich verliere gerade mein Kind. Ich kenne mein Kind nicht. Ich habe es nicht. Ich werde nicht hier rausgelassen, ich werde nicht zu meinem Kind gelassen und kriege die Nachricht, das Kind wird sterben. Also natürlich sind die Gefühle der Situation angemessen. Wie soll man sich da schon fühlen?
Ja. Und, also, und das, was du wolltest, war doch, du wolltest zum Jona.
Ich wollte zum Jona, ja. Ja, dieses Gefühl, mein Kind nicht zu kennen.
Mhm. Du und weißt ich lag, ja nicht, wie lange es lebt.
Und ich lag also auf der Neugeborenenstation. Ich habe immer die Kinder schreien gehört. Und wusste, ich werde meins nicht mit nach Hause nehmen.
Ah oh, ja.
Ja, das fand ich auch schon grausam so. Also auch nachts, nachdem ich die Diagnose gehört habe, habe ich so gedacht, das wird uns nicht passieren. Und unseres können wir nicht mitnehmen. Mhm. Ich bin ja Christ. Also mir hat in der Zeit eigentlich jetzt nicht viel geholfen, kein Bibelvers oder irgendwas, weil es einfach die Gefühle zu tief waren als und das andere kam mir zu oberflächlich vor, aber ich hatte in mir drin so ganz tief einzementiert die Gewissheit, also irgendwie so immer dieser Satz, Gott ist da und das wird gut. Deshalb wird es gut und das war nichts, was mir gefallen hat in dem Moment, weil ich wusste, Gott ist gut und mein Gut sind zwei verschiedene Sachen. Mein Gut wäre gewesen, ich nehme mein Kind mit nach Hause und ich wusste, das wird nicht passieren, aber ich wusste, irgendwie werde ich da durchkommen und daran habe ich mich halt irgendwie festgehalten. Das war das, was mich irgendwie so aufrecht gehalten hat. Auch, dass viele Leute für uns gebetet haben, da hat man zumindest immer zwischendrin mal so eine Art Frieden gespürt. Aber natürlich, weiß ich nicht, ich habe mir meinen Tag in Mikroabschnitte geteilt, weil ich immer gedacht habe, ich schaffe halt keinen Tag mehr so. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, okay, aber die nächste halbe Stunde schaffe ich, okay, ich schaffe eine Stunde, ich schaffe einen halben Tag, also immer so den Tag in kleine Portionen geteilt und die waren dann schaffbar, weil die so überblickbar waren. Und ja.
Klingt echt wie nach einem Überlebenskampf.
Bei mir war es ganz anders tatsächlich. Mhm. Also von der Situation, der Judith hat ja gerade gesagt, sie ist Christ, bin ja auch Christ und bis dahin eigentlich ja, ist das, sag mal, ganz, ganz gut so gewesen. Man erlebt zwar immer Höhen und Tiefen, aber so ein Tief hat man bis dahin halt noch nicht erlebt. Und ich war in dem Moment so wütend auf Gott. Und ich habe gesagt, boah, du kannst mich mal wirklich gerne haben und lass mich mit dem ganzen Mist einfach in Ruhe, wenn du so eine Scheiße hier zulässt.
Mhm.
Also, es war ja immer nur eine schlechte Botschaft irgendwie nach der anderen und immer noch tiefer. Und als dann Trisomie 13 kam, habe ich gedacht, so jetzt, ich brauche mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist alles schön und gut gewesen, aber kannst mich mal gerne haben. Das war für mich auf jeden Fall in dem Moment, ich gesagt habe, nee, jetzt brauche ich das nicht mehr.
Und wie ging es dann weiter, Judith? Wann hast du, oder wie war die Situation, also, dass ihr den Jona das erste Mal gesehen habt?
Also irgendwann wurde man dann auch da so ein bisschen sensibilisiert, dass man vielleicht uns auch mal zu dem Kind lassen sollte. Und dann bin ich nach 10 Tagen dann entlassen worden. Da hat man den Kontakt zu dem Ronald McDonald Haus hergestellt, wo wir halt auch hätten auch unterkommen können.
Das ist was für ein Haus?
Das kümmert sich um Familien schwerkranker Kinder. Also das ist ein Zuhause auf Zeit. Und da hat man eben die Möglichkeit, das wird auch von der Krankenkasse teilweise mit unterstützt. Und genau, da kann man eben dann für eine gewisse Zeit ein Zuhause haben, wenn das Kind zum Beispiel eine Operation dort hat oder ja.
Das genau. Problem ist ja immer, wenn man so eine Diagnose hat, jetzt wird das Kind geholt, muss operiert werden, das geht über Monate, weil mehrere Operationen sind, dann macht man kümmert man sich ja nicht auf einmal, also muss man ja theoretisch sich um eine Mietwohnung kümmern, wenn man dann in der Nähe sein will. Und in so einem Moment hat man gar nicht den Kopf, irgendwie sich um eine Mietwohnung und auch die finanziellen Mittel vielleicht, dann zwei Wohnungen gleichzeitig und so weiter. Und da springt dann so ein Ronald McDonald Haus ein, um solchen Eltern ein Zuhause auf Zeit zu geben. Und wenn der Jonah jetzt nicht die Trisomie 13 gehabt hätte und die Diagnose, er wird sterben, dann wären wir auch da halt untergekommen für die Zeit, wo diese ganzen Operationen dann durchgeführt worden wären. Mhm.
Verstehe ich das richtig? Du wurdest entlassen, ohne den Jonah gesehen zu haben.
Richtig. Dann wurde ich entlassen, aber dann hat man uns gesagt, die werden auf der Intensivstation das in die Wege leiten, dass wir den Jonah dann sehen können.
Das war der erste Tag, wo bei mir dann der Corona-Test so andeutungsweise negativ war. Ich bin dann noch mit so halb negativem Corona-Test nach Aachen gefahren. An der Kontrolle war zum Glück ganz negativ. Genau. Und dann ja, durften wir das erste Mal zum Jonah gehen.
Das war krass, also als wir die Tür aufgemacht haben, unseren Sohn da an so vielen Geräten zu sehen. Das war schon herausfordernd, also ihn da zu sehen an diesen ganzen Kabeln und immer diese Monitorgeräusche. Der Arzt hatte uns vorher gesagt in dem Pränatalzentrum, dass die, um diesen Duktus offen zu halten, bevor die operiert werden können, ein Medikament geben, was als Nebenwirkung auch Angst verursacht. Also dass die dann ängstlich sind besonders und schreckhaft. Und ja, das hat eigentlich uns nochmal auch dieses Ausmaß bewusst gemacht, dass wir gedacht haben, der war die ganze Zeit alleine, der hat seinem Leben nie was anderes erlebt und wir konnten nicht für ihn da sein. Ja, da sind wir nochmal kurz rausgegangen, um uns zu sammeln. Ja. Und dann sind wir wieder neu reingegangen und dann durfte ich ihn dann zum ersten Mal auf den Arm nehmen.
Wobei man dazu sagen muss, dass wir nach ungefähr 10 bis 15 Minuten gefragt wurden, ob denn jetzt die Geräte ausgeschaltet werden können.
Ja, das stimmt.
Dann wurde uns gesagt, es wird nichts gemacht, ohne dass wir irgendwas sagen. Also sei es jetzt mal eine Sauerstoffmaske runternehmen oder so. Judith hatte gerade gesagt, wir sind nochmal rausgegangen, um uns nochmal zu sammeln. Als wir wieder reinkamen, war die Sauerstoffmaske runter, unabgesprochen. Obwohl man uns noch 5 Minuten vorher gesagt hat, nein, wir machen nichts, ohne dass wir mit euch sprechen. Und dann fragt man uns 15 Minuten später, ob denn jetzt dann die Geräte auch so langsam abgestellt werden können. Und
wir haben auch gesagt, das ist doch jetzt nicht der Ernst. Wir haben uns so lange darauf gewartet, unser Kind kennenzulernen und jetzt kommen die uns mit sowas.
Und habt ihr zu dem Zeitpunkt den Ärzten noch vertrauen können? Also sie sagen euch, wir machen nichts ohne euer Einverständnis als Eltern. Zu Recht, ihr seid die Eltern.
Nee, nicht so richtig.
Ich meine auch in dem Moment selbst, ihr seht den Jonah da so zerbrechlich, so klein in den Schläuchen und gleichzeitig habt ihr von diesem klinischen System und den internen Regeln so viel Ungerechtigkeit und Unausgewogenheit erlebt und gleichzeitig liegt der Jonah da in deren Hände.
Ja, wir hatten schon Sorge. Wir sind dann ja abends nochmal nach Hause gefahren. Auch weil der Manuel uns ja auch braucht. Ja, da hatten wir schon Angst, dass irgendwas gemacht wird, was wir nicht wollen.
Also zumal wir direkt da ja die Erfahrung gemacht haben, dass gesagt wird, es wird nichts gemacht, ohne dass wir mit euch sprechen. 5 Minuten später kommt man wieder rein, dann ist schon das erste abgeschaltet sozusagen. Ja. Und dann mit dem Ungewissen nach Hause zu fahren, ob wir das überhaupt dann noch mitbekommen, wenn der Jonas stirbt, weil wir mussten Sachen holen fürs Ronald McDonald House. Der Manuel, der war ja bis dahin dann wieder bei den Schwiegereltern untergekommen, der braucht uns ja genauso und der kriegt
der
das ja auch mit.
Der hat mich ja auch 10 Tage dann nicht gesehen, der war komplett, das war für ihn total
und der Manuel
schwer.
Hatte selber auch noch Corona, weil ich ja zu Hause auch noch Corona hatte. Ich habe es ja mitgebracht aus Aachen sozusagen, dem ging es auch noch richtig schlecht.
Gehen wir nochmal da rein, weil das, glaube ich, ein ganz besonderer Moment ist und dann durftest du ihn in den Arm nehmen, wenn du da nochmal ansetzen möchtest.
Ja, also in dem Moment war eigentlich quasi alles egal. Also es war so, als wäre alles Leid, alles, was vorher da war, abgefallen so. Das war einfach in dem Moment einfach erstmal Frieden und der Moment ist, wie er ist. Und das war gut, dass man das Kind, was man entbunden hat, endlich in den Arm nehmen darf. Und endlich Mama und Kind zusammen sind. Da habe ich gedacht, er hat seinen Namen alle Ehre gemacht. Jona heißt ja Friedensbringer. Das hat er auf jeden Fall voll und ganz erfüllt. Da habe ich gedacht, ja, man hätte viel Leid vermeiden können, wenn man das schon früher zugelassen hätte.
Mhm. Man zweifelt ja schon ziemlich an der Menschheit in so einer Situation und auch irgendwie, also alle befolgen die Regeln, keiner will was falsch machen und alle sehen eigentlich da ist großes Leid, aber die Regeln sind halt wichtiger. Das ist kompletter Wahnsinn in so einem Moment irgendwie. Und mal drüber nachzudenken, der Jonah wird sterben. Judith hat zwar Corona, aber Jona wird doch sowieso auch sterben. Dann kann man doch vielleicht auch das Intensivbett mal zur Mama bringen und muss nicht versuchen, beide auf Zwang getrennt zu halten. Was ist das für ein Quatsch?
Was auf jeden Fall auffällig war, also der Jona, der wirkte ja anfangs wirklich, also dieses Gesicht, das kann man nicht vergessen. Das war sehr von Leid geprägt. Das war wirklich schlimm. Aber als ich ihn dann in den Arm nehmen durfte, haben sich all seine Werte plötzlich verbessert. Also alles wurde ruhiger, alles wurde besser. Einfach nur, weil er bei mir auf dem Arm sein durfte. Und dann habe ich auch gedacht, dass sie halt auch dem Kind so viel Leid zugefügt haben, dadurch, dass sie es einfach in dieser Situation, wo es ja sowieso schon einen sehr leidvollen Start ins Leben hat, dann auch noch quasi von seinen Eltern trennt. So lange.
Und von dir, du hast gerade gesagt, das Kind zu sehen, was man entbunden hat, du hast ihn auch getragen bis zur 33. Schwangerschaftswoche.
Ja.
Der ist ja in dir aufgewachsen.
Ja.
Ihr hattet ja 24/7 zusammen.
Genau.
Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur die Entbindung,
nee,
sondern es sind eure Wochen. Du hast ihn geschützt. Er ist in dir gewachsen. Wie ging es dann weiter?
Also wir sind ja zusammen dann zu dem Jona gegangen. Der Anblick war wirklich erstmal schockierend, ihn so zu sehen. Uns wurde zwar gesagt, er kriegt Medikamente, er kriegt nicht viel mit, aber also vom Gesichtsausdruck merkt man schon, dass es dem wirklich überhaupt gar nicht gut ging. Und wie Judith schon gesagt hat, die Werte sind besser geworden. Das ist ja verrückt, man kann es ja in dem Moment wirklich dann real messbar sehen, dass da was passiert, diese Nähe und dass das dem Kind gut tut und dass es auch was ist, was dem Kind gefehlt hat und was man hätte anders handhaben können. Genau, wir sind dann einmal, wie gesagt, ja noch kurz in Anführungszeichen, eine Strecke, 1,5 Stunden ja nach Hause gefahren, Sachen holen, wieder zurückfahren. Also eine Nacht sind wir zu Hause geblieben, am nächsten Tag wieder hin. Und dann waren wir den ganzen Tag halt beim Jona, haben den abwechselnd dann auf dem Arm gehabt. Und die Schwiegereltern waren dann auch noch da, wobei die sind erst ein bisschen später nochmal nachgekommen, als dann klar war, das wird nicht mehr lange bleiben. Also er wird nicht mehr lange bleiben.
Wir hatten im Krankenhaus noch nachgefragt, ob es denn sinnvoll ist, dass der Bruder ihn auch kennenlernt. Ja. Und dann meinten die aber, dass die Psychologen das alle einheitlich wohl empfehlen, weil wir hatten erst Angst, dass es vielleicht sonst für ihn nicht gut ist, aber es war auch auf jeden Fall gut.
Mhm. Ja, das heißt, der Manuel ist dann auch gekommen mit den Schwiegereltern zusammen, hat den Jona auch noch ganz kurz kennengelernt. Das hat bei ihm auf jeden Fall auch sehr tiefe Spuren hinterlassen und man wundert sich auch, was bei einem kleinen Jungen alles im Gedächtnis bleibt. Der hat jetzt noch vor ein paar Tagen irgendwas von der blauen Mütze erzählt, die der Jona aufhatte und der war zu dem Zeitpunkt, war der Manuel zweieinhalb.
Ja, aber das war zumindest kurz so das Gefühl, wie es eigentlich sein sollte. Eine Familie, die gerade ein Kind entbunden hat, wo der Bruder seinen Bruder kennenlernt. Das war kurz so das Gefühl, okay, so sollte es eigentlich sein. Es war zumindest in dem Moment, dass man es einfach als diesen Moment angenommen hat und dann gedacht hat, okay, jetzt ist das so.
Und ihr wart alle zusammen.
Wir waren alle zusammen und wir konnten ihm auch in dieser kurzen Zeit einfach wirklich noch so all unsere Liebe geben, die halt möglich ist in dieser Zeit und ihm einfach auch zeigen, dass wir ihn lieb haben und dass wir uns freuen, dass er da ist.
Das waren dann 1,5 Tage, die wir mit ihm hatten.
Ja.
Da waren Oma und Opa ja da, also Schwiegereltern da mit dem Manuel. Haben sich dann auch noch mit ihm hingesetzt, auf den Arm genommen. Und wir haben in der Zeit kaum was gegessen. Wir haben halt versucht, möglichst viel Zeit dann beim Kind zu sein, weil man ja gar nicht weiß, wie lange das Kind halt noch leben wird, der Jona leben wird. Und wir sind dann irgendwann nachmittags mal.
Nee, abends war das 18 Uhr.
Sogar abends schon, ja. Spät Nachmittag abends. Sind wir dann einmal rausgegangen, um was zu essen zu holen. Da waren die Schwiegereltern noch da. Das heißt, der Jona war in dem Moment bei der Oma auf dem Arm. Und als wir dann draußen waren, hat die Oma angerufen, dass er jetzt dann gestorben ist. Wir hatten immer das Gefühl, er hat die Zeit, wo wir da waren, hat er halt gewartet. Also er konnte sich nicht verabschieden. Erst wo wir wieder weg waren, dann war für ihn auch.
Da loslassen, ja.
Und der war nicht alleine.
Nee, war nicht alleine.
Der war auf dem Arm, er war auch nicht im Bettchen. Er war auf dem Arm.
Ja, Gott sei Dank musste er da nicht wenigstens so gehen, wie er gekommen ist.
Und dann seid ihr zwei zurück?
Wir haben den Jona hinterher noch fertig gemacht. Also wir durften ihn dann noch waschen, nochmal was Schönes anziehen. Genau.
Ja, stimmt. Wir haben den dann so fertig gemacht, wie er dann auch in den Sarg kommen sollte.
Und habt ihr ihn dann vor Ort das letzte Mal gesehen und auf dem Arm gehalten oder hattet ihr hinterher noch Zeit?
Also er ist ja dann erstmal im Krankenhaus sozusagen geblieben. Da wurde noch die Frage gestellt, Autopsie, ja, nein.
Das wollten wir aber nicht. Weil wir gedacht haben, nee, das hat sich einfach falsch angefühlt.
Genau. Dann sind wir nach Hause und dann war ja im Prinzip keine Ruhe, sondern dann ging es ja direkt los, dass man sich kümmert, Beerdigung, Bestattungsinstitute. Und wir waren in Aachen am gleichen Tag noch zur Anmeldung vom Sohn, also vom Jona. Direkt daneben war das Zimmer zur Abmeldung für die Sterbefälle. Das war auch irgendwie total eine irre Situation, weil auch die Beamten total
unempathisch
waren. Unempathisch, die haben halt ihren Job gemacht. So geht man von der einen Tür für die Anmeldung in die andere Tür und direkt wieder zu abmelden.
Ja, nee, dann musste man ja anfangs noch viel organisieren. Aber er hatte zumindest auch eine, wenn man das denn überhaupt von so einer sagen kann, also einen guten Abschied.
Ja.
Das heißt, wie beschreibt ihr den als guten Abschied?
Also einmal natürlich, dass er jetzt am Ende eben wirklich auch noch bei Menschen waren, denen er wichtig war und die ihn lieb haben. Und natürlich auch, dass die Beerdigung, da haben sehr viele Menschen Anteil genommen und er hatte einfach einen würdevollen Abschied und das war uns super wichtig.
Das heißt, er ist begraben und es gibt einen Ort, wo man hingehen kann,
genau,
wo ihr auch hingehen könnt.
Ja.
Ja. Wie habt ihr den Grabstein gestaltet? Gibt es etwas, was bei euch da total wichtig war?
Wir haben eine Taube drauf, die auch so ein bisschen kindlicher gehalten ist, weil Jona ja quasi sowas wie Taube oder Friedensbringer bedeutet, aber einfach so ein persönliches Symbol, was das nochmal so darstellt, das ist auf jeden Fall auch noch drauf.
Der ganze Grabstein ist so ein bisschen mit der Zeit erwachsen. Wir haben relativ viel Zeit gelassen, das umzusetzen, weil danach der Beerdigung, wenn das durch ist, dann sackt man auch nochmal irgendwie in ein Loch und muss das erstmal anfangen, überhaupt zu verarbeiten, was alles passiert ist. Und ich glaube, der Grabstein, das war vielleicht ein ganzes Jahr sogar auch erst später, wo wir den dann fertig machen lassen haben. Wichtig war für uns einfach dieses Symbol der Taube mit einem Zweig im Schnabel.
Ja, stimmt, der Ölzweig.
Genau.
Ja.
Der Ölzweig steht für?
Das ist ja die Friedenstaube dann.
Also es ist auch eine Kombi, ne?
Es ist auch Hoffnung, wenn man, das war ja auch bei der Arche, wo dann hinterher im Prinzip dieser Zweig, das Grüne, gebracht wurde. Okay, da ist wieder Land in Sicht.
Ja.
Sehr schön von der Symbolik. Wie geht's euch heute? Das ist ja so eine ganz, ganz offene Frage und ihr seid so ehrlich und offenherzig und verletzlich auch in dem, was ihr uns anvertraut habt. Und Simon, du hast auch so ehrlich gesagt, so hey, also mit Gott war ich da erstmal durch. Null Verständnis.
Mhm. Es gab einen Moment, wo der Jona gestorben ist, wo ich dann in dem Moment auch nochmal darüber nachgedacht habe. Es gibt ja die Option, ich glaube an Gott und dann habe ich die Hoffnung, okay, es geht irgendwie nach dem Tod weiter. Und dann sehe ich in irgendeiner Form auch die Leute, die mir wichtig sind, wieder. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt kurz davor ja entschieden, gesagt, Gott, ich will mit denen jetzt zu tun haben. Das hieße aber in dem Moment, wo er gestorben ist, dann heißt das aber auch, ich sehe mein Kind auf jeden Fall nicht wieder. Wenn ich das so für mich halt als wahr annehme. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, dann macht es ja eigentlich Sinn, ich versuche irgendwie an Gott festzuhalten mit dem Ziel, ich habe die Hoffnung, ich sehe mein Kind auch hinterher nochmal wieder. Also nicht nur die 5 Tage beziehungsweise 6 beziehungsweise 1,5. Wir haben es ja nur 1,5 Tage gesehen. Und das hat dann nochmal die Perspektive verändert, wobei es ist für mich noch nicht komplett abgeschlossen. Es gibt die Ja-Momente und es gibt die Momente, wo man doch eher nochmal überlegt, so irgendwie auch ein bisschen Zweifel, an sich nur ein bisschen auch Zweifel hat.
Und bei dir, Judith?
Also ich habe schon auch Halt in meinem Glauben gefunden, weil ich gedacht habe, ja, Gott ist da und deswegen, ich muss es jetzt nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, ich werde es hier wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber deswegen hat es einen Sinn und der Jona ist ja jetzt nicht weg, der ist bei Gott. Und das hat mir auf jeden Fall eine Hoffnung gegeben, dass es ihm jetzt ja gut geht, da wo er ist. Was für mich sehr schwer war, ist dann eben, ja, damit zurechtzukommen. Ich bin eine Mama von 2 Kindern und man sieht aber nur eins. Niemand sieht, was ich verloren habe. In dem Zeitpunkt waren gerade alle um mich herum schwanger. 2 Schwägerinnen, alle haben entbunden und ich habe gerade mein Kind verloren. Es war sehr, sehr schwer. Und für mich war aber immer super wichtig, auch darüber zu sprechen. Also offen zu sein damit, auch wenn Leute mich heute fragen, wie viele Kinder hast du, sage ich immer 3. Und eins lebt leider nicht mehr. Damit kann vielleicht nicht jeder direkt umgehen, aber mir ist das wichtig. Also mir geht es da nicht um Mitleid in dem Moment, sondern wenn ich ihn totschweige im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist er ja erst recht nicht sichtbar. Und er wird ja sichtbar dadurch jetzt, dass ich drüber spreche. Und ich finde, das hat er einfach auch verdient. Er ist da gewesen, er ist unser Kind und das ist mir auch total wichtig. Und ja.
Er ist euer zweites Kind.
Ja.
Ihr habt inzwischen ein drittes Kind bekommen. Hat euer Erleben einen Einfluss auf euren weiteren Kinderwunsch gehabt? Und wenn ja, wie?
Kurz danach auf jeden Fall. Also es ist halt immer dann die Sorge, natürlich vermehrt, wenn wir nochmal ein Kind bekommen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wieder sowas passiert? Und wir waren später dann auch zu genetischen Tests, wo keine Auffälligkeiten in so einer Richtung gefunden wurden. Was uns auch wundert, dass es dann überhaupt davor passiert ist. Klar, man weiß ja nie alle Zusammenhänge. Aber das war erstmal zumindest ein bisschen Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, ist eigentlich sehr gering. Ich meine, dass sowas in den ganzen Facetten, wie wir das erlebt haben, überhaupt nochmal passiert, das ist ja nicht nur das Thema Kind an sich, sondern das sind ja ganz viele Facetten gewesen.
Bei mir war es so, dass ich irgendwann im Laufe dieses Trauerjahres auch geträumt habe wieder. Ich träume viel. Und da habe ich einen Traum gehabt, wo ich mit 2 Kindern an der Hand in einer unbekannten Stadt war und wusste, ich habe ein drittes oder ein Kind dazwischen gehabt, das gestorben ist. Und das war für mich ein ganz starkes Bild, was ich für mich in diesem Moment oder in der ganzen Zeit wie so eine Zusage empfunden habe, dass ich noch ein gesundes Kind haben werde, dass wir noch ein Kind haben werden. Deswegen habe ich auch keine Angst gehabt, mich nochmal auf das Thema Schwangerschaft einzulassen, sondern ich habe gedacht, das wird jetzt gut. Das wird gut. Und natürlich rein rational gesehen ist das Risiko natürlich, dass einem sowas zweimal passiert, Gott sei Dank, ja nicht so hoch. Aber das war für mich auf jeden Fall keine Frage, dass wir da jetzt nicht aufhören, dass das nicht stehen bleibt, sondern dass der Manuel noch ein Geschwisterchen hat. Ja, und wir noch ein Kind.
Das war aus genetischer Sicht ja dann sozusagen abgeklärt, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist. Wo die Ärzte uns aber immer darauf hingewiesen haben, ist die Situation bei Judith, weil es halt Komplikationen gegeben hat. Auch bei Manuel, also beim ersten Kind, hatte Judith auch schon Komplikationen. Und der Gedanke war natürlich immer da. Also es kann bei Judith halt auch wieder zu deutlichen Schwierigkeiten kommen. Das war dann auch so, als das dritte Kind geboren wurde. Also der Leon, der war dann auch unter, also im Kaiserschnitt, schon vorab geplant in Köln.
Durfte nicht anders,
genau. Ja. Und es war aber auch tatsächlich mit Komplikationen. Dann war der Leon irgendwann da und dann wurde da kurzzeitig Herzrhythmusstörung festgestellt. Und dann gehen einem erstmal wieder ganz viele Gedanken durch den Kopf. Und dann wurde das nochmal genauer untersucht. Das hat sich dann zum Glück gegeben. Dann war ich mit dem Leon erstmal eine ganze Zeit allein und habe halt auf meine Frau gewartet, weil da gab es halt Komplikationen. Und dann ist sie erstmal nicht gekommen. Und das war auf jeden Fall nochmal so ein Déjà-vu-Moment. Ja,
die hatten die Blutung irgendwie nicht wieder gestoppt gekriegt und konnten das nicht wieder zukriegen. Und da habe ich gedacht, ach nee, jetzt.
Oh wow, also ich glaube, wir könnten noch ein weiteres Gespräch führen, wie euer Leben dann auch weiter verlaufen ist. Aber Manuel und Leon sind da und sie sind beide gesund.
Sie sind beide gesund und wir sind sehr glücklich, dass sie sich zusammen haben als Geschwister. Aber der Jona ist auch bei uns trotzdem immer präsent.
Das ist auch spannend, wenn man das dann erzählt. Also kurz erzählt, man hat 3 Kinder, 1 lebt nicht mehr. Und dann, aber ja, das dritte lebt ja. Und das ist für uns aber immer nicht ein Aber, sondern das dritte ist kein Ersatz für das zweite.
Nee, das stimmt.
Das dritte ist ein ganz neues, anderes Lebewesen, was wir unendlich lieb haben, wie alle unsere Kinder. Und das zweite gehört aber genauso dazu. Und das dritte macht es nicht besser, dass das zweite gestorben ist.
Nehmt ihr Veränderungen in eurer Perspektive aufs Leben oder auf euren Lebensalltag war, eben auch durch euer Leben mit Jona?
Also auf jeden Fall aufs Leben, da hat man eben nochmal neu den Eindruck gewonnen, jedes Leben ist es wert, geliebt zu werden. Ja, also man betrachtet das Leben schon irgendwie mit anderen Augen.
Also in der Zeit, wo das mit dem Jona war, haben wir auf jeden Fall gemerkt, was eigentlich Priorität haben sollte.
Ja.
Das und das stimmt. Sind nämlich Beziehungen und Menschen. Und da ist alles andere eigentlich erstmal egal. Und für mich ist das im Moment oder seit dem Tod so, wenn ich an dem Grabstein stehe vom Jona, ist das immer die Frage, was machst du eigentlich aus deinem Leben?
Das stimmt, ja.
Gehst du irgendwelchen Nichtigkeiten nach, die eigentlich am Ende total sinnlos sind und vielleicht Zeitverschwendung sind? Oder also wie setzt du deine Zeit ein? Eigentlich weißt du doch jetzt, was auch richtig ist. Und man verbringt so viel Zeit mit ganz vielen Dingen, die eigentlich am Ende nicht relevant sind.
Was bewirkt Jona an Leben in eurem Leben?
Bei mir war es direkt von Anfang an so, selbst in der Trauerphase, dass ich sehr, sehr viel Lieder geschrieben habe. Das war meine Art von Trauerbewältigung. Ja, also eigentlich quasi Musik bewirkte.
Sehr viele Ideen. Also wir haben immer den Gedanken, dass das Leben nicht umsonst war. Also dieses Gefühlte, er war da. Aber was kann er denn jetzt noch bewirken, auch wenn er halt tot ist? Da sind sehr viele Gedanken daraus entstanden. Sehr viel Musik ist daraus entstanden. Wir haben schon lange vor, die Musik auch aufzunehmen und zu teilen. Wir sind auch dabei, das aufzunehmen. Es braucht halt sehr viel Zeit. Und ein Gedanke, den wir auch noch haben, ist, ob es irgendwas gibt, was man daraus, machen kann, was anderen Leuten hilft, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Wir hatten damals den Kontakt zu dem Ronald McDonald House, wo wir gesehen haben, wie wertvoll das ist,
ja, dass
es Anlaufstellen gibt. Also wenn man normal lebt, macht man sich über sowas keine Gedanken. Man sieht es erst, wenn man drinsteckt und dann ist es eigentlich ja zu spät. Und dann ist man froh, wenn es solche Stellen gibt, wo man hingehen kann.
Und da arbeiten ja viel auf Spendenbasis
genau, auch.
Ne?
Wir machen beide viel Musik. Es ist viel Musik entstanden. Und der Gedanke ist, ob es irgendeine Verbindung gibt, wie man durch die Musik solche Projekte unterstützen kann und vielleicht auch gezielt Musiker darauf aufmerksam macht, die solche Projekte unterstützen, die selber mal in solche Häuser vielleicht auch gehen, für die Familien was Gutes tun, indem sie da sind, Musik machen. Und das sind aber alles nur lose Gedanken. Das muss ich erst noch, festigen und entwickeln. Aber der Gedanke ist schon da, dass es irgendwie was gibt, was einen Mehrwert noch liefert über das Überleben vom Jona jetzt hinaus. Also dass dieser kurze Moment, wo er da war, aber lange, also bleibt und was bewirkt.
Judith, du sagst, Jona bringt Musik. Gibt es einen Song?
Nicht nur einen. Es gibt viele und wir sind auch gerade dabei, die aufzunehmen. Der eine Song, der jetzt gerade ganz aktuell in Bearbeitung ist, der ist aber nicht nur für Jona, der kann für alle Menschen sein, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben oder auch für Menschen, die jemanden verloren haben, und soll aber auch ein bisschen hoffnungsvoll sein. Der Song heißt Trotzdem bleibst du.
Trotzdem bleibst du. Den Song werden wir jetzt auch gleich hier hören dürfen. Danke Judith, danke Simon, danke an euch zwei, dass ihr heute hier so offen, so verletzlich, so besonders, so wertschätzend, so würdigend vom Jona gesprochen habt. Von allen euren drei Kindern. Danke für dieses Vertrauen und dass wir euch zuhören durften.
Ja, danke, dass wir darüber sprechen durften.
Und dir möchte ich sagen, wie unüberwindbar dein Schmerz auch sein möge, fang an zu reden und dich jemandem anzuvertrauen. Es darf sein, was ist, in aller Würde und in aller Wertschätzung. Und lasst uns nie im Herzen blind werden, einander zu sehen, auch dann, wenn Regeln uns die Sicht versperren. Ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, lebt und liebt, alles Liebe. Und jetzt hören wir den Song von Judith und Simon Kepper, Trotzdem bleibst du.
Das ist, ich gab, kann keiner sehen, die Wahrheit schmerzt. Dein Bett bleibt leer, so wie dein Platz in unseren Herzen. Ich würde so gern teilen, dass es dich gab. Stattdessen steh ich heute an deinem Grab und stell mir vor, wie's anders wär. Und trotzdem bleibst du unser Kind, der kleine Bruder, unser Sohn, ein kleines Wunder und eine Hoffnung. Und trotzdem bleibst du unser Kind, der kleine Bruder, unser Sohn. Was bleibt, ist Hoffnung. Teilen, dass es dich gab, dein Leben nicht begrenzen auf dein Grab, die Hoffnung teilen, die mit dir kam. Denn immer bleibst du unser Kind, der kleine Bruder, unser Sohn, ein kleines Wunder und eine Hoffnung. Denn immer bleibst du unser Kind, der kleine Bruder.
Heißt es wieder, das Mikro für Tierzar, Valerie Lill, kommt vorbei und wir sprechen beide über Mut, über Dennoch und übers Leben.